Diese Folge wird präsentiert von Festo. Technik aufs Ohr Spezial. Künstliche Intelligenz ist eine Schlüsseltechnologie für Automationslösungen. Darauf setzt Festo bei seinen Kunden. Wie Komponenten, Maschinen und Anlagen überwacht werden und in welchen Anwendungsfällen Festo hier vorgeht, besprechen wir in dieser Spezialfolge von Technik aufs Ohr mit unseren Gästen.
Genau. Ja. Das eine ist der Oliver Niese. Er ist Vorstandsvorsitzender bei Festo Didaktik SE und verantwortet darüber hinaus die Digitalisierung der Automation-Sparte bei Festo, der Mutter der Festo-Didaktik. Genau. Und der andere Herr ist der Jan Seiler, arbeitet als Head of Advanced Development, Analytics and Control bei der Festo SE und Co. KG. Mein Gott, das sind jetzt aber auch lange Firmennamen hier. Aber nichtsdestotrotz herzlich willkommen, ihr beiden.
Ja, hallo von meiner Seite.
Hallo. Dankeschön.
Sehr schön. Ja, bevor wir jetzt in das Thema einsteigen, wäre es halt ganz schön, wenn ihr euch einfach nochmal kurz vorstellt. Wir haben jetzt zwar schon in der Einleitung ein bisschen was gehört, was ihr dann so macht, aber das ist ja doch ein bisschen komplex und deswegen wäre es schön, wenn ihr euch einfach mal kurz vorstellt und dann auch ein bisschen erzählen könnt, was euch denn an KI begeistert.
Ja, vielleicht, wo wir gerade diese langen Akronyme gehört haben unserer Firma, sage ich vielleicht nochmal zwei Sätze, was Festo überhaupt macht. Das wird vielleicht auch nicht jedem bekannt sein. Wir sind ein führender Anbieter im Bereich Automatisierungstechnologie in der Industrie. Und wahrscheinlich wird man uns als Hidden Champion bezeichnen, aber wie gesagt, wir typischerweise hinter den Kulissen agieren, aber tatsächlich auch mit 20.000 Mitarbeitern weltweit agieren und etwa 4 Milliarden Umsatz machen. Festo ist in zwei Geschäftsbereiche aufgeteilt, den Automatisierungsbereich, wo wir heute sicherlich mehr drüber reden werden, und den Bereich Didaktik, das ist ja auch eben schon gefallen, also unsere technische Aus- und Weiterbildung. Und wenn wir über Automatisierung reden, dann ist das für uns im Wesentlichen alles, was sich in der Produktion bewegt. Das ist eigentlich der Kern von dem, was wir machen. Das heißt also Bewegung im Sinne von, dass ein Produktionsstück auf dem Fließband bewegt wird, hin und her geschoben wird, gegriffen wird, positioniert wird. Das ist also im Kern das, was wir tun, und dafür stellen wir dann eben Komponenten her, und das sind pneumatische, servopneumatische oder elektrische Komponenten. Also das ist der Kern von Festo. Und ich selbst mache bei Festo, du hast es ja gerade schon gesagt, zwei Bereiche, die ich da verantworte. Der eine Bereich ist der Bereich Didaktik, das ist unsere technische Aus- und Weiterbildung. Und der zweite ist der Bereich Digital Business. Da stellen wir uns der Frage, wie wir als Hardwarehersteller Software-First-Produkte dann eben entsprechend entwickeln können. Und für beide ist eigentlich KI für uns wirklich eine Schlüsselkomponente und eine Schlüsseltechnologie. Also wenn ich auf den Bereich technische Aus- und Weiterbildung gucke, dann liegt es auf der Hand. KI ist in aller Munde, und wir müssen natürlich auch, sag ich mal, unsere Kunden enablen, dass sie verstehen, was KI eigentlich bedeutet. Das aber im Kontext eben der Industrie. Also wir bieten dann beispielsweise keine Standard-KI-Kurse an, wie funktioniert neuronales Netzwerk, das ist da vielleicht auch dabei, sondern eher, wozu brauche ich KI in der Produktion? Das ist also der eine Teil. Und der zweite Teil ist dann tatsächlich der Bereich Digital Business, also in unserem Kerngeschäft. Und auch da ist KI ein Hauptbestandteil unserer Software-First-Strategie, weil wir tatsächlich glauben, dass KI und Analytics ein fester Bestandteil von der Automatisierungstechnologie werden wird. Es ist heute noch nicht vollumfänglich, aber wird es auf jeden Fall werden. Und deswegen fangen wir eben möglichst früh an, da jetzt auch Softwareprodukte zu entwickeln, die im Wesentlichen auch KI-basiert arbeiten. Das ist immer irgendwas rund um das Thema Maschinendaten aufzunehmen, diese Maschinendaten kontinuierlich zu analysieren, irgendwelche Abweichungen oder Anomalien zu erkennen, um dann eben Maschinenstillstände zu vermeiden, Produktionsqualität zu erhöhen oder auch den Energiebedarf zu optimieren. Und für mich ganz persönlich ist es unglaublich spannend, das gerade zu erleben. Also ich beschäftige mich jetzt seit, ich habe mal nachgerechnet vor diesem Podcast, jetzt seit über 25 Jahren mit dem Thema KI, mich schon während meiner Promotion damit beschäftigt, und habe dann tatsächlich jetzt schon mehrfach erlebt, wie Technologien KI-basierte Technologien das dann in die Commodity geschafft haben. Und ein Beispiel wäre mal, als ich angefangen habe bei Spracherkennung, ein unglaublich komplexes Thema. Und heute nehmen wir das als selbstverständlich hin, dass wir im Auto unseren digitalen Assistenten anwerfen und das Ziel eingeben oder dass wir unsere E-Mails diktieren. Das war vor 25 Jahren eines der schwierigsten Probleme und jetzt ist das Commodity geworden. Und den Trend jetzt auch in der Industrie mitzuerleben und mitgestalten zu können, finde ich einfach unglaublich spannend.
Mhm. Und dann noch gerne Jan.
Ja. Ich bin, wie gesagt, bei Festo in der Forschung und Vorentwicklung tätig. Das heißt, ich darf den Blick dahin richten, was wird in Zukunft für die Industrie und für uns interessant, was sind Richtungen und Forschungsergebnisse, die für uns wichtig sind. Da bin ich verantwortlich für die Abteilung für KI, Regelungstechnik und Robotik. Das heißt, ganz viel von dem, was ich forsche, befasst sich tatsächlich mit KI und Robotik, autonome Systeme. Wie schaffen wir es, dass ein Roboter mit Menschen möglichst natürlich interagieren kann und möglichst viele Dinge auch autonom übernehmen kann, um Menschen dann bestmöglich zu unterstützen. Aber wir haben natürlich auch einen großen Teil an Forschung in unseren Komponenten. Das heißt, wie schaffen wir es für unsere Kunden, mehr Werte zu bieten, sodass Komponenten miteinander zusammenarbeiten können, aber auch, dass wir Sensoren ersetzen können, dass wir zusätzliche Steuerfunktionalitäten oder Regelungsfunktionalitäten anbieten, die beispielsweise Energie sparen oder die Zeit sparen für unsere Kunden. Und dort fassen wir uns mit KI-Algorithmik, Algorithmik im Allgemeinen eigentlich, und schauen eben, was wir da wie einsetzen können, um für unsere Kunden den größten Mehrwert zu schaffen. Und ich persönlich finde das super spannend. Ich finde den schnellen Fortschritt in KI sehr, sehr spannend, sowohl im natürlichen Umfeld vom persönlichen Leben, aber auch in der Industrie hat sich in den letzten 2 Jahren schon so viel getan und ich glaube, das wird sich weiter beschleunigen und da freue ich mich, dass wir da ganz früh und vor allem umfassend mit dabei sein können, viel selbst mitgestalten können, sodass wir dann das einsetzen können, um eben noch mehr Menschen von schädlicher Arbeit vielleicht oder von langweiliger Arbeit auch zu befreien und Dinge zu lösen, die man bis heute mit Automatisierung vielleicht noch nicht lösen kann. Also den Bereich der Automatisierung auch nochmal zu erweitern und da neue Herausforderungen zu schaffen.
Okay. Ja, grenzen wir es mal ein bisschen ein. Festo bringt Hardware und KI-Kompetenz zusammen. Könnt ihr das vielleicht mal ein bisschen näher erläutern, wie das funktioniert und was das bringt?
Ja, also vielleicht noch einmal ganz kurz, wozu wir es einsetzen, das bringt uns dann etwas zu dem Thema. Also wir nutzen KI Jan hat es gerade auch gesagt, in unterschiedlichen Abstufungen, wenn man so will. Also wir nutzen das wirklich in unseren Kernkomponenten. Also das hatte ich ja eingangs gesagt, im Grunde genommen auch solche einfachen Komponenten wie ein Zylinder, um den durch KI zu optimieren, dass er besser schalten kann, dass er vielleicht nicht bis zum Ende mit Luft befüllt wird, sondern dass man rechtzeitig aufhört, dass er trotzdem noch bis zur Endlage kommt. Das wäre mal so ein ganz, ganz einfaches Beispiel, wo wir KI nutzen. Wir nutzen es high sophisticated im Bereich Robotik. Da wird Jan uns nachher auch noch mal mehr zu erzählen, was wir da machen. Und wir nutzen es aber auch wirklich als klassische Softwarelösung. Das ist dieser Bereich Digital Business, von dem ich erzählt habe. Und wenn man einfache Softwarelösungen einsetzen will, also Maschinendaten überwachen und Abweichungen erkennen, dann klingt das leichter, als es in der Industrie ist. Also ich habe das in meinem früheren Leben auch in der reinen Softwarewelt gemacht. Da ist es relativ einfach, KI einzusetzen im Financial Services-Umfeld, im Retail-Umfeld. Wenn man in die Industrie geht, da muss man tatsächlich mehrere Disziplinen kombinieren, um da erfolgreich zu sein. Also ich muss dann sogenanntes Data Engineering betreiben. Das heißt, ich muss die physikalischen Zusammenhänge meiner Daten verstehen. Ich muss die Daten aufnehmen. Ich muss vielleicht sogar einen Sensor auf die Maschine aufbringen. Ich muss die Samplingraten verstehen. Wie ist die Taktfrequenz, wie ich die Daten aufnehmen muss? Ich muss teilweise jahrzehntealte Busprotokolle verstehen, um Daten überhaupt aufnehmen zu können. Das ist also der erste Teil. Data Engineering. Der zweite Teil, dann eher klassisch Data Science. Welche Modellierungswerkzeuge verwende ich? Da komme ich dann in den Informatikteil rein. Und auch der dritte Teil ist nicht ganz unwichtig, ist das Prozesswissen. Also was will ich eigentlich mit der KI erreichen in der Produktion? Wie funktioniert die Produktion überhaupt? Lohnt sich der Einsatz von KI überhaupt? Und unsere Erfahrung ist tatsächlich nur, wenn ich diese drei Komponenten zusammenbringe, dann kann ich auch eben wirklich einen Kundenmehrwert nachher auch erreichen. Und wir haben Beispiele gehabt, wo wir auch aus der Software-Sicht gesehen tolle Ideen hatten, was man da machen könnte in der Produktion auf dem Shopfloor. Und dann gab es keine Cloud-Anbindung, weil ich natürlich in der Produktion nicht unbedingt, wenn ich jetzt an Cyber-Risiken denke, einen Internetzugang legen möchte. Einfaches Beispiel. Und ein anderes Beispiel, dass ich vielleicht keine Kamera verbauen kann, weil es da zu viel rüttelt oder weil die Luftfeuchtigkeit zu hoch ist. Und das sind aber alles Dinge, die ich verstehen muss, weswegen ich nicht mit einer von diesen drei Blickwinkel nur auf das Problem gucken kann, sondern wirklich diese drei Themen, wie komme ich an die Daten, wie verarbeite ich die Daten, aber auch, was will ich eigentlich für einen wirklichen Use Case dann auch lösen. Und das haben wir jetzt versucht, ein Stück aufzubauen, die Kompetenzen bei uns in diesen unterschiedlichen Bereichen. Das ist unsere Strategie und unsere Erfahrung, die wir da gerade haben. Ja.
Ja, bei der Implementierung von KI in der Industrie gibt es ja auch natürlich Herausforderungen. Da würden wir auch gerne darauf zu sprechen kommen. Was sind da so die größten Herausforderungen, die es zu meistern gilt?
Im Grunde genommen liegen sie genau in den drei Aspekten, die ich gerade auch schon angesprochen habe. Also es ist tatsächlich wirklich die Datenaufnahme, die Modellierung und auch die Prozesssicht, die wir dann haben. Und was wir halt in der Industrie sehen, ist, dass wir ganz, ganz viel über das Brownfield reden, also Maschinenanlagen, die sind natürlich 30 Jahre plus im Einsatz. Das heißt also, da werde ich auch erstmal nicht viel dran ändern. Wenn das gut funktioniert in der Produktion, dann soll das natürlich auch so weiterlaufen. Das heißt, ich muss in so einer Brownfield-Umgebung tatsächlich sehr kreativ sein, wie ich jetzt an Daten komme, dass ich zusätzliche Sensorik verbaue, dass ich vielleicht aus der Steuerung der Maschine Daten bekommen kann. Das ist tatsächlich mal das erste Problem, die erste Herausforderung, da entsprechend Wege zu finden. Wenn man jetzt in die Zukunft guckt, das sogenannte Greenfield, also neue Maschinen, die implementiert werden oder neue Produktionsstätten, die gebaut werden, da ist es natürlich einfacher. Da kann ich von vornherein gängige Standards, die sich gerade entwickeln, wie OPC-UA oder MQTT verwenden. Aber die Realität ist eben, in der Industrie haben wir ganz, ganz viel Legacy und da müssen wir eben auch die Datenaufnahme wirklich als Themenfeld nehmen. Das zweite ist dann eben die Analytics. Welche Modelle funktionieren gut? Welche Modelle sind robust? Auch da ist unsere Erfahrung, das muss dann nicht immer der neueste KI-Algorithmus unbedingt sein, den ich da verwende, sondern vielleicht der robusteste, der auch unter den Bedingungen dann nachher gut funktioniert. Da ist vielleicht ein Clustering-Algorithmus, der intellektuell einfach zu verstehen ist, sehr viel besser anzuwenden als ein komplexes neuronales Netzwerk, was vielleicht dann wissenschaftlich viel, viel interessanter wäre. Aber das ist dann vielleicht an vielen Stellen nicht praxistauglich. Was wir da tatsächlich sehen, ist, dass sich auch gerade eine neue Disziplin entwickelt, die ich als Industrial Data Scientist bezeichnen würde. Also jemand, der die Analytics versteht, aber eben auch den Industriekontext versteht. Ja. Und der letzte Teil ist natürlich dann der Prozess. Also wo kann KI überhaupt helfen? Also man muss dann wieder sagen, ich hatte gerade von 30 Jahre alten Anlagen gesprochen. Damit geht eigentlich auch einher, dass ich in einem sehr konservativen Werksumfeld unterwegs bin. Also never touch a running system. Wenn die Produktion läuft, dann will ich da möglichst wenig dran verändern. Das heißt, da muss ich im Dialog mit der Instandhaltung beispielsweise sehr genau wissen, wo die Mehrwerte sind und die Mehrwerte auch aufzeigen können, wo KI auch wirklich den Status quo verbessern kann.
Jan, wenn du da noch gerne was ergänzen möchtest, immer zu.
Ja, natürlich. Also Oliver hat im Prinzip die meisten Sachen genannt. Das ist zusätzlich noch, gerade wenn wir auf Komponenten gehen wollen, natürlich die Herausforderung, dass wir auf relativ kleine Prozessoren bzw. Controller teilweise arbeiten müssen. Das heißt, wenn wir jetzt wirklich sowas wie das Beispiel, was Oliver eben genannt hat, dass wir eine KI einsetzen, um zu entscheiden, ab wann kann ich den Druck abschalten in einem Zylinder, um trotzdem noch in die Endlage zu fallen, dann müssen wir eben schauen, dass wir das auf einem vorhandenen System, also auf unserer Ventilinsel beispielsweise, zum Laufen bringen. Und das stellt Einschränkungen an den Algorithmus, aber eben auch an die Entwicklungskette dar. Also wir müssen am Anfang offen genug sein, um möglichst viele Möglichkeiten ausprobieren zu können und da erstmal das noch nicht bedenken, aber später den Weg finden, das dann auch so einzuschränken und sagen, okay, wir brauchen vielleicht nicht alle Features oder wir können gewisse Dinge auch einfach weglassen, um dann wieder auf dem Mikrocontroller das Ganze laufen zu bringen und auf einer kleinen Hardware das laufen zu bringen. Das ist gerade bei KI in Komponenten und für Komponenten ein großer Fall. Wenn wir bei Robotik oder bei anderen Systemen sind, wo wir Cloud-Anbindungen haben, wo wir auch Steuerrechner in der Industrie haben oder Steuerrechner in der Fabrik, dann ist das keine so große Einschränkung. Da ist dann eher die Datenaufnahme, aber das hat ja Oliver so schon sehr gut beschrieben.
Vielleicht habt ihr einfach mal ein paar konkrete Beispiele, wo KI eingesetzt wird. Also die meisten haben das wahrscheinlich schon mal gehört im Zusammenhang mit der Automobilindustrie. Gibt es da ein paar gute Beispiele, die wir mal nennen könnten, um das Ganze ein bisschen in Bildern zu beschreiben?
Oh, gerne. Also ich habe eigentlich zwei Beispiele in den letzten Jahren erlebt, die für mich besonders prägend waren. Das eine ist, wie du sagst, in der Automobilindustrie. Da sind wir per se natürlich schon stark automatisiert. Wir haben hohe Taktzeit, eine starke Verkettung. Das macht die Produktion natürlich auch sehr anfällig. Das heißt, wenn ich stark verkettet beispielsweise meine Automobilkarosserien zusammenschweiße, dann darf so eine Schweißzange einfach nicht ausfallen. Und das war ein Ansatz, wo ein großer Automobilbauer auf uns zugegangen ist und hat gesagt, im Grunde genommen, ihr stellt die Schweißzangen schon für uns her. Könnt ihr nicht auch sicherstellen, dass die nicht ausfallen und dass sie die richtige Qualität beim Schweißen dann auch liefern? Und das haben wir dann gemacht. Und überwachen da mittlerweile über 4.500 Schweißzangen simultan und haben auch festgestellt, dass die KI hier deutlich präziser sein oder ist, als die sein kann, als so eine ganz einfache Schwellwertüberwachung, was man früher gemacht hat. Das heißt, hier können wir wirklich hunderte von Parametern parallel überwachen durch die KI und sehr früh feststellen, wann in dem nächsten geplanten Wartungsfenster vielleicht an der Schweißzange was ausgetauscht werden muss, bevor sie eben ausfällt und wirklich ein Produktionsausfall dann herrscht. Das Ganze kann man dann auch übergreifend über verschiedene Produktionsstandorte machen. Das ist eigentlich das für mich das eindrucksvollste Beispiel. Der Kunde hat dann schlussendlich 20% ungeplante Stillstände reduzieren können. Kann man sich vorstellen in der Automobilindustrie, wo da zig Autos pro Tag gefertigt werden, dass das natürlich bares Geld ist. Also das war wirklich ein hochskalierendes Beispiel. Und dann habe ich noch ein Beispiel, was ich von der Entstehungsgeschichte total spannend finde. Wir nutzen die KI natürlich auch in unserer eigenen Produktion. Und wenn man über KI nachdenkt oder wenn ich über KI nachdenke, dann habe ich eigentlich immer diese großen Beispiele im Kopf, diese großen Mehrwerte im Kopf. Jetzt war das bei uns in der Produktion so, dass das Werksengineering irgendwann gesagt hat, wir haben hier eine Zerspanungsmaschine, eine CNC-Maschine und da zersparen wir unterschiedliche Materialien, da wird mal Metall zerspannt, mal Plastik zerspannt und für uns nicht planbar geht diese Werkzeugwechselklappe, wo der entsprechende Bohrkopf dann freigegeben wird, die geht nicht mehr auf. Und das ist für uns ein Riesenproblem, weil wir dann ungeplante Stillstände haben. Und das war für mich ein Thema, wo ich gesagt habe, naja, das ist jetzt nicht so spannend, diese Klappe zu überwachen. Könnte da nicht was drüber kleben oder geht da einmal einen Tag vorbei und macht es sauber. Aber aus irgendwelchen Gründen ging das in dem Ablauf entsprechend nicht. Wir haben dann tatsächlich ein bestehendes Modell genommen. Das war in Anführungsstrichen ein Nachmittagsstudentenprojekt, da eben unsere Software anzuschließen. Und das war für die Produktion ein riesen Mehrwert. Das heißt, die sparen jetzt Zehntausende von Euros ein, weil diese Maschine nicht mehr still steht. Und wir haben ja auch mehr als eine davon. War für uns ganz, ganz einfach zu lösen. Und für mich zum einen ein tolles Beispiel, dass wenn man mal die potenziellen Mehrwerte versteht, das auch für die Produktion spannend ist. Zum anderen aber auch für mich persönlich ein Learning. Es muss gar nicht immer so ein hochkomplexes Problem sein, was wir da lösen müssen. Manchmal sind es wirklich leichte Dinge, bin ich wieder bei meinem Sprachassistenten, die einfach im echten Leben helfen.
Ja, das ist dann schon mal anschaulicher geworden. Sehr gut, danke.
Absolut, ja.
Total, ja. Genau, also wenn KI in die Praxis kommt, gibt es ja nichtsdestotrotz Skepsis oder irgendwelche Ängste auch bei den Mitarbeitenden zum Beispiel, wenn ja Mensch und Maschine da zusammenkommen. Ja, wie geht ihr denn mit sowas um? Gibt es da auch Beispiele, wo ihr irgendwie sagen könnt, das hat super geklappt oder da gab es Herausforderungen und wie wurden die dann gelöst?
Ja, da gibt es noch ein weiteres Beispiel. Wir haben gerade ein Projekt am Laufen mit einem großen Logistikunternehmen. Da geht es darum, im Prinzip im Endschritt der Logistik Sachen einzupacken in Kisten. Es kommen also eine große Varianz an Objekten kommen an. Da stehen Menschen, die dann diese Objekte aus den Zuführkisten nehmen und in Versandkartons packen und dann die Versandkartons wegschicken. Und die große Herausforderung dort ist einmal die Varianz der Teile. Also es sind von sehr kleinen Teilen zu sehr großen Teilen und von wenigen Gramm bis zu 25 Kilogramm. Alles, was dort kommen kann und natürlich auch die Form. Und hier haben wir auch eine KI eingesetzt oder sind gerade noch dabei, die einzusetzen, die Menschen hier unterstützen kann, also die selbstständig erkennt, wo kann ich ein Objekt sehr gut greifen, ohne dass ich dieses Objekt vorher eingelernt haben muss. Damit kann ich die Varianz abdecken und kann es auch flexibel einsetzen. Und vor allem eben diese schweren Objekte, also 15 Kilo plus, greifen soll. Und das dann in der Kollaboration bzw. in der Koexistenz mit dem Menschen. Also wir haben da auch angefangen, mit den Arbeitern zu reden. Wir waren vor Ort und haben mit den Leuten geredet und gesagt, was sind denn die Sachen, die euch wirklich nerven und was sind die Sachen, die euch eigentlich Spaß machen in der Arbeit? Und da kam natürlich raus, dass das, was wirklich schwer ist, sind die körperlich schweren Arbeiten, also die Sachen, die ich heben muss, die schwer zu greifen sind und die einem in den Rücken gehen und wo ich dann am Ende des Tages einfach extrem erschöpft bin. Und was aber eigentlich Spaß macht, ist so dieses Tetris-Spielen, also so die kleinen Sachen in die Kiste noch reinzupacken und die Kiste dann fertig zu machen, schön zu machen und das wegzuschieben. Und genau, deswegen haben wir da angefangen, zum einen damit zu sagen, okay, was sind wirklich Herausforderungen, sodass der Roboter mit der künstlichen Intelligenz dann auch eine Unterstützung ist und als Unterstützung wahrgenommen wird und wirklich ein geschätzter, ich sag mal Kollege ist vielleicht zu viel gesagt, aber jemand ist, der wirklich hilft. Weil es gab auch bei demselben Kunden vorher schon Versuche, viel zu automatisieren. Und da ist es dann meistens so passiert, dass in der Nachtschicht komischerweise die Roboter dann immer alle Fehler gemacht haben. Also entweder sie sind irgendwie gegen Pfosten gefahren oder haben Wegpunkte überfahren. Genau, und da kam dann eben raus, dass die Mitarbeiter gerade in der Nachtschicht sich nicht so beobachtet fühlen und dann ihre Konkurrenten da ein bisschen behindert wollten und wollten, dass die eben nicht das tun, was sie sollen. Und das ist natürlich nicht das Ziel. Also wir wollen ja niemanden ersetzen oder um seinen Job bringen, sondern wir wirklich die Arbeit einfacher machen.
Unterstützung, ja.
Genau, die Unterstützung da machen. Und deswegen setzen wir da sehr früh drauf, dass wir wirklich identifizieren, was sind Sachen, die dir schwerfallen als Mitarbeiter und Mitarbeiterin und wie kann ein Roboter da unterstützen und das dann gleichzeitig eben auch in Zusammenarbeit mit unserer Didaktik, mit einem Lehrkonzept verknüpfen, also auch da den Leuten die Möglichkeit geben, sich weiterzubilden, selbst dem Roboter, ihrem neuen Roboter-Werkzeug Sachen beizubringen, das wieder ihren Kolleginnen und Kollegen weiterzugeben und zu sagen, guck mal, diese Fähigkeit habe ich dem Roboter beigebracht, sodass die Akzeptanz da einfach viel höher ist und wir auch das Wissen, was ja die Leute vor Ort, die daran arbeiten, haben natürlich, das auch nutzen können und das wiederum für eine bessere Unterstützung nutzen, genau.
So, jetzt haben wir ja gelernt, dass Festo in Sachen KI wissenschaftlicher offensichtlich auf dem neuesten Stand ist, aber es braucht natürlich auch Menschen, die damit arbeiten müssen oder die damit arbeiten wollen und wie deckt ihr das fachlich ab? Arbeitet ihr mit internationalen Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen zusammen? Wo findet ihr Ingenieurinnen und Ingenieure? Oder macht ihr Fortbildungen? Ich meine, das ist ja eine ganz komplexe, schwierige Thematik, die ihr euch da ja vorgenommen habt. Wie geht das? Wie funktioniert das alles?
Ja, also aus wissenschaftlicher Sicht arbeiten wir zum einen relativ viel in Forschungsprojekten, sowohl national als auch international. Also ein Beispiel ist ein deutsch-kanadisches Forschungsprojekt, das heißt FlareUp. Da geht es auch wieder um Roboter, aber darum, wie können Roboter voneinander lernen, ohne eben sensible Daten auszutauschen. Das hatte Oliver ja eben angesprochen, dass gerade der Datenzugang, aber auch wenn ich die Daten habe, sind die oft sensibel und ich will sie ja nicht meinem Konkurrenten zur Verfügung stellen. Das heißt, ich muss die Möglichkeit geben, dass Roboter ihr Wissen teilen können, ohne diese Daten auszutauschen. Und das ist ein Forschungsprojekt. Und das ist aber zum einen Festo, ist dort Konsortialführer und leitet dieses Projekt. Aber wir haben auch das KIT mit an Bord und zwei kanadische Partner in Waterloo, die einmal die Universität sind und dann noch ein Startup. Und da haben wir natürlich die Möglichkeit, früh auch mit Leuten, die in der Wissenschaft arbeiten und die wissenschaftlich sich damit beschäftigen, in Kontakt zu treten, zusammenzuarbeiten auf einer nicht konkurrenzbasierten Ebene, sondern auf einer wirklich Zusammenarbeitsebene. Und das führt sicherlich dann auch immer mal wieder dazu, dass die Leute sagen, ach, das, was die Leute dabei festzumachen, das gefällt mir eigentlich ganz gut, das ist ein schönes Arbeitsumfeld, da möchte ich gerne unterstützen. Also dann kann man entweder sagen, wir haben danach noch Zusammenarbeit, aktive Zusammenarbeit und gute Partnerschaften mit den Universitäten und mit den Leuten, die daran arbeiten, oder sie kommen tatsächlich zu Festo und arbeiten dann bei uns mit an den zukünftigen Projekten. Ähnliches Konzept haben wir auch an der Universität in Tübingen. Dort haben wir ein sogenanntes Industry on Campus Labor aufgebaut, also eine eigene Forschungsgruppe, die wir mit einem Mitarbeiter von uns leiten, wo wir Promotionen unterstützen können oder Promotionen durchführen können, aber auch Abschlussarbeiten und eben auch wieder auf rein wissenschaftlicher Ebene mit anderen Universitäten kollaborieren. Also da kollaborieren wir zum Beispiel mit einer Universität in Peking oder mit einer Universität in den USA und Freiburg, also ganz starkes Forschungsnetzwerk und dort auch wirklich auf dem Stand der Technik zu bleiben, den aber auch selbst mitzugestalten und selbst mitzuveröffentlichen. Also da ist auch unser Fokus ganz klar, dass wir selbst Forschung betreiben und selbst exzellente Forschung veröffentlichen. Genau. Und dann gibt es aber natürlich, und da kann Oliver vielleicht etwas mehr sagen, natürlich auch unsere feste Didaktik, wo wir natürlich auch Leute weiterbilden und die Möglichkeit geben, dass Leute sich weiterbilden und Sachen lernen. Und auch das ist natürlich zum einen ein positives Bild für Festo, auch früh schon in der Ausbildung, früh schon in einem Studium da zu sein und zu unterstützen, aber bietet eben auch ein Rahmenprogramm, wo Leute dann auf Festo aufmerksam werden können.
Genau, also das hatte ich ja eingangs auch gesagt, für uns auch Ziel in der Didaktik oder aus der Didaktik heraus KI-Angebote zu bieten. Und wie Jan es schon gesagt hat, fängt es sogar letztendlich in der Sekundarstufe 2 an, wo es ganz einfache Experimentierbausteine gibt, um KI mal kennenzulernen. Da haben wir so eine Art Tresor, wo man dann eine KI programmieren muss, um den Tresor dann zu öffnen, oder eben dann in der Ausbildung oder auch in der Weiterbildung. Das nützt natürlich auch, nützt uns auch intern. Wir nutzen das natürlich auch intern, um unsere Softwareentwickler weiterzubilden und auf den aktuellen Stand in Richtung KI zu bringen, aber eben auch unsere Kunden. Also das rundet es ein Stückchen ab, was Jan gerade beschrieben hat.
Mhm. Ja, dann möchten wir gerne noch einen Hinweis geben. Und zwar ist ja am 6. und 7. März die Festo.io Conference. Da würden wir gerne erfahren, was da genau stattfindet und warum unsere Hörerinnen und Hörer vielleicht auch da vorbeischauen sollten.
Ja, natürlich. Da freuen wir uns zum einen sehr drauf, wenn Leute kommen. Das ist eine internationale Konferenz von Entwicklern für Entwickler. Das heißt, die haben wir tatsächlich aus einfach einer Idee, dass wir gesagt haben, wir wollen mal unsere Ideen nochmal besser diskutieren, auch mit Externen. Wir wollen zeigen, was Festo gerade im Bereich Softwareentwicklung, KI und auch in den Bereichen darum, also neue Arbeit, Remote Work und so weiter, was Festo dort tut, was wir gerade an Herausforderungen aber auch haben und diese Sachen auch vorstellen. Und da wollen wir in Gespräche kommen. Es gibt ein paar sehr hochdotierte Keynotes, würde ich sagen. Also einmal ist Professor Barbara Webb von Edinburgh University da, die über Ameisen-inspirierte Roboter und Ameisen-inspirierte Künstliche Intelligenz reden wird.
Super, ja.
Genau. Und zum anderen ist der Gründer oder der Erfinder vom NVIDIA Omniverse da, der uns da in unserer Kollaboration, die wir mit NVIDIA haben, auch nochmal einen Einblick geben wird, was ist denn da dahinter. Genau, und gerade der 6. März ist ein öffentlicher Tag. Das wird sowohl hier in Bergheim bei Festo im Headquarter stattfinden, als auch in Barcelona und in Boston vor Ort. Gibt aber auch einen virtuellen Stream. Das heißt, da kann man natürlich sehr, sehr, sehr gerne teilnehmen und wir freuen uns, umso mehr Leute dort sind, umso mehr Austausch wird stattfinden und umso mehr Wissen können wir teilen und generieren. Und da freuen wir uns sehr drauf. Und wer mehr wissen möchte, auf io.festo.com sieht man die Agenda und kann sich auch anmelden.
Genau, findet man auch in unseren Shownotes.
Richtig,
dann,
ja.
Von diesem Podcast. Gut. Ja, meine Herren, jetzt gibt's noch eine Frage, die müsst ihr beantworten, weil die alle beantworten müssen, die wir hier vors Mikrofon kriegen, nämlich die Prognose. Ja, wir wollen eigentlich mal hören von euch, wo führt uns die KI in den nächsten 10 Jahren hin? Wo stehen wir in 10 Jahren, was KI betrifft?
Na, das ist eine spannende Frage. ich fange mal vielleicht, ich würde mal sagen, was wir nicht sehen werden. Und Jan kommt dann mehr aus der wissenschaftlichen Perspektive und kann dann nachher den Superlativ draufsetzen. Aber ich glaube, wir werden nicht die selbstheilenden Maschinen haben, die vollautomatisiert produzieren in 10 Jahren. Da sind wir noch ein ganzes Stück weit weg. Aber ich glaube, dass viel von dem, was ich vorher noch als Herausforderung beschrieben habe, dann Standard sein wird. Also in 10 Jahren wird KI und Data Analytics Standard in der Industrie sein. Wir werden es nutzen, um Produktionsabläufe zu planen und zu optimieren, um den Maschinenzustand automatisch zu erkennen. Und das Ohr an der Maschine wird dann eben durch die KI ergänzt. Ich glaube, das werden wir sehen. Ich glaube, dass KI uns helfen wird, die Produktionsprozesse zu flexibilisieren. Da hat Jan auch schon ein bisschen einen Ausblick gegeben mit dem Greifthemen, den adaptiven Greifthemen. Ich glaube, das wird mehr und mehr kommen und das wird dann auch die Basis für neue As-a-Service-Geschäftsmodelle werden. Und das ist meine sehr pragmatische, konservative Sicht in die 10 Jahre voraus. Und Jan, jetzt kannst du noch ein bisschen den Forschungsaspekt reingeben, was vielleicht auch noch darüber hinauskommen wird.
Ich gebe immer nicht so gerne Prognosen ab, weil dann irgendwann kommt man dann in der Veröffentlichung und dann steht da, der hat gesagt, man braucht nur 5 Computer weltweit oder sowas.
Nicht so weit aber aus dem Fenster lehnen.
Ja, genau. Nichtsdestotrotz glaube ich tatsächlich, dass vor allem in der Interaktion von Maschinen mit oder Menschen mit Maschinen und andersrum, dass sich dort sehr viel bewegen wird. Also das Sprachverständnis hat der Oliver ja schon angesprochen, aber auch das kontextuelle Verständnis, dass man nicht nur verarbeiten kann, was jemand sagt, sondern auch, was er davor gesagt hat und was er vielleicht meint und einen Kontext herstellen. Ich glaube, da wird sich sehr, sehr viel bewegen in den nächsten Jahren. Also dass wir mehr unterschiedliche Interfaces mit Maschinen und mit Robotern sehen werden, wie wir mit denen natürlich interagieren. Und im Zusammenhang damit glaube ich, dass der ganze Prozess, eine Maschine in Betrieb zu nehmen und eine Maschine zu programmieren, dass der sich deutlich vereinfachen wird. Also dass da einfach durch die natürlichere Interaktion, dadurch, dass ich mit der Maschine einfacher beschreiben kann, was sie vielleicht tun soll, ihr Problem einfacher darstellen kann, dass wir dadurch einen Boost in der Produktivität und in der Geschwindigkeit, wie wir jetzt einen Roboter oder eine Maschine programmieren und in Betrieb nehmen können, dass wir das bekommen werden. Und ja, ich glaube dann, was noch etwas weiter weg ist, könnte aber auch sein, im Entwurf von Maschinen, im Entwurf von Komponenten, dass wir dort Unterstützungstools bekommen, dass gerade Leute, die sagen, ich brauche jetzt eine sehr spezielle Maschine oder eine sehr spezielle Komponente, die mir eine Sache löst, dass man dort eben in dieser Kreativphase Vorschläge zu machen, erste Ideen zu bringen, dass wir da mit generativen Methoden einen Boost bekommen werden, der gerade Maschinenbauer und aber auch Ingenieure unterstützen kann. Genau.
Ja, herzlichen Dank. Meine Herren, herzlichen Dank. Das war, glaube ich, ein sehr informativer, wenn auch sicherlich zu kurzer Einblick in das Thema, wie Festo dafür sorgt, dass mit der KI Effizienzstufen in der Automatisierung erreicht werden und wie das in 10 Jahren aussieht, wenn die Effizienzstufen noch besser sind als heute. Das war interessant von euch zu hören.
Auf jeden Fall. Ja, und weitere Informationen, wie schon angekündigt, in den Shownotes. Schaut da gerne rein, da packen wir dann passende Links rein. Und ansonsten sagen wir einfach Danke und bis zum nächsten Mal.
Genau, und wenn ihr noch ein paar Hinweise habt oder Ideen, dann schreibt uns gerne an podcast@vdi.de. Wir freuen uns über jeden, der sich mit uns in Verbindung setzt. Und wir bedanken uns bei unseren beiden Protagonisten von Festo. Vielen Dank, meine Herren.
Dankeschön.
Dankeschön auch.
Technik aufs Ohr Spezial.
Diese Folge wurde präsentiert von Festo.